Für mich ist ja deshalb auch der Brexit derzeit sehr spannend, weil beim Brexit ja der EU-Austritt Großbritanniens genauso zur Diskussion steht, wie der EU-Austritt Österreichs zur Diskussion stehen kann. Und beim Thema Brexit werden ja schon sehr viele Fragen vorbehandelt. Und ich glaube, wenn es eine gute Lösung beim Brexit gibt, dass diese Lösung dann auch für andere Länder in der EU ein gangbarer Weg werden können.
Herzlich willkommen bei Wer jetzt? Mein Name ist Philipp Weretz. Das ist ein Podcast von Demokratie 21 und wir widmen uns hier einer großen Frage. In welcher Demokratie wollen wir leben? Ein Gespräch mit all jenen, die sehr praktisch an der Stärkung und Entwicklung von Demokratie arbeiten. Das ist die vierte Folge unseres Europaschwerpunkts und damit auch Halbzeit. Wie können wir Europa von Grund auf neu denken? Mit Menschen aus Politik, Wirtschaft, Kultur, Zivilgesellschaft, Wissenschaft, Startups und vielen mehr. Heute mit Robert Marschall. Er ist der Vorsitzende der EU-Austrittspartei und Politunternehmer mit 8 initiierten Volksbegehren. Wie soll ein Austritt Österreich nach vorne bringen? Welche Alternativen schlägt er vor? Und wenn selbst Volksbegehren mit fast 900.000 Unterschriften wie Don't Smoke zu nichts führen, wieso macht er damit weiter? Ich wünsche viel Vergnügen mit dieser Folge. Ich sitze heute hier mit dem Robert Marschall. Herr Marschall, herzlich willkommen.
Guten Abend.
Herr Marschall, Sie sind Obmann der EU-Austrittspartei. Und in diesem Europaschwerpunkt habe ich mir gedacht, ich würde mir gerne mal die andere Seite einladen. Und dazu habe ich eine ganz konkrete Frage an Sie zum Einstieg. Wie haben Sie denn damals bei der Volksabstimmung zum EU-Beitritt gestimmt?
Ich habe damals dafür gestimmt. Und ich kann Ihnen auch gerne erklären, warum ich dafür gestimmt habe, weil ich den Versprechungen, die damals die Politiker dem österreichischen Volk gemacht haben, geglaubt habe. Und jetzt, so 25 Jahre später, sieht man, dass ein Versprechen nach dem nächsten gebrochen wird. Beispielsweise der Schilling bleibt, ja, das ist für mich eines der markantesten Beispiele. Der Schilling bleibt, ja, wo ist der Schilling? Schon längst abgeschafft.
Hat nicht lange überlebt, ja.
Die Neutralität bleibt, ja, die wird auch scheibchenweise abgeschafft. Und so kann man das, die ganzen Versprechen durchgehen. Also die Versprechungen, die die Politiker damals gemacht haben, wurden der Reihe nach gebrochen. Deshalb fühle ich mich an meine damalige Entscheidung auch nicht mehr gebunden und habe halt meine Meinung geändert.
Warum haben Sie damals für den Beitritt gestimmt?
Hauptsächlich aus wirtschaftlichen Gründen. Das größere Europa, so wie uns das versprochen wurde, hat ja sehr gut geklungen. Es hat überhaupt die ganze Kampagne sehr, sehr gut geklungen. Ja, für mich hat es damals nicht allzu viele Gründe gegeben, daran zu zweifeln. Also für mich war das damals mehr oder weniger unbestritten. Und dann hat es ja der Phase gegeben, wo die Pro- und Kontra-Argumente ausgeglichen waren.
Ja.
Und ja, und dann in einer späteren Phase waren dann die Ablehnung gegenüber der EU so massiv, dass ich sogar die EU-Austrittspartei gegründet habe.
Hat es einen bestimmten Moment gegeben, wo Sie sich gedacht haben, jetzt ist genug?
Ja, das ist schleichend immer mehr geworden, aber die Schilling-Abschaffung war sicher ganz ein entscheidendes Moment. Und jetzt, wo Österreich in der Euro-Währung drinnen ist und in der ESM-Haftung, da sind ja auch nicht alle Euro-Länder drinnen, jetzt sind die Nachteile aus meiner Sicht so derartig groß, dass Österreich schauen kann, so schnell wie möglich aus der EU rauszukommen. Und ich tue mein Bestes dafür, dass das auch so sein wird.
Sie haben sicher sehr viele Nachteile parat, aber ich würde gerne wissen, was sehen Sie als Vorteil der EU?
Die EU hat einige Regelungen, die aus meiner Sicht sogar ganz brauchbar wären, wenn sie doch eingehalten werden würden. Beispielsweise der Dublin-III-Vertrag, der regelt die ganzen Flüchtlingsankünfte, die ja in dem Land beheimatet werden sollen, wo sie das erste Mal EU-Boden betreten. Das heißt, es wäre hauptsächlich Griechenland und Italien davon betroffen. Und die ganze Weiterreise ist so überhaupt nicht geregelt gewesen. Und haben wir ja hauptsächlich der Angela Merkel zu verdanken, dass da in Österreich, glaube ich, 1 Million Flüchtlinge durchgereist sind. Ein Teil ist ja auch dann in Österreich wohnhaft geblieben.
Aber ist es nicht sehr nennen wir es einmal asozial, die Griechen und Italiener mit den Massen alleine zu lassen?
Sagen wir so, für mich ist einmal entscheidend, werden EU-Gesetze eingehalten oder nicht? Wenn man sich auf das nicht mehr verlassen kann, wozu ist Österreich dann in der EU? Das ist ja kein Rechtsstaat, keine Rechtsunion mehr.
Aber Gesetze ändern und sich nach dann, Gegebenheiten.
Ja, dann hätte man aber zuerst die Gesetze ändern sollen und dann die geänderten Gesetze einhalten können. Die Gesetze wurden aber nicht geändert, sondern einfach gebrochen.
Aber oft kommt die Gesetzgebung dem echten Leben nicht so schnell nach.
Mag sein, aber ich bin halt für einen Rechtsstaat bzw. eine Rechtsunion und da muss man halt Gesetze einhalten. Wenn wir uns darauf verständigen, dass man Gesetze nicht einhalten braucht, ne, dann sind wir aber in einer ganz abenteuerlichen Konstruktion drinnen, weil dann entscheidet ja jeder für sich, was er jetzt gerade einhält und was nicht. Also für mich ist das eine wirklich unbestreitbare Tatsache, dass geltende Gesetze einzuhalten sind.
Natürlich,
das bezweifelt niemand. Das hat die ganze Bundesregierung gebrochen und der österreichische Bundespräsident gebrochen. Das hat überhaupt jeder gebrochen, der mit der Materie auf höchster Stelle zu tun gehabt hat. Und in Deutschland wird darüber auch nicht gesprochen. Aber meines Erachtens, das ist wirklich der Hauptbruch mit dieser Europäischen Union. Deutlicher könnte man Traum und Wirklichkeit nicht auseinanderhalten. Ja, also,
aber jetzt sind wir ein bisschen abgegleitet. Ja. Noch einmal zurückkommen auf das Gute der EU. Geben Sie mal ein Beispiel, das dann nicht wieder umgedreht werden kann.
Ein gutes Gesetz war die Maastricht-Kriterien für eine stabile Euro-Währung. Nicht einmal Österreich hält diese Maastricht-Kriterien ein. Also ich glaube, kein einziges Jahr hat Österreich diese Maastricht-Kriterien eingehalten. Und da muss man dann natürlich auch sagen, wieso gelingt es den Politikern so leicht, EU-Gesetze zu brechen. Warum? Weil die Medien halt auch wunderbar mitspielen. Da wird dann halt statt über zwei Kriterien nur mehr über ein Kriterium gesprochen, das eingehalten wird. Über das zweite, was wir nicht einhalten, das wird in den Medien halt komplett verschwiegen.
Aber vielleicht auch nicht aus Böswilligkeit, sondern...
Nein, ich glaube nicht, dass die Medien ahnungslos sind. Ich glaube, dass das halt sehr bewusst verschwiegen wurde. Und auch jetzt noch verschwiegen wird. Das heißt, genau genommen müsste die EU Österreicher aus der EU rausschmeißen, weil wir ja die Maastricht-Kriterien brechen.
Ja, aber wenn Sie sagen, nicht einmal Österreich hält das ein, dann müsste ja jeder andere Staat im Prinzip die EU verlassen. Wenn wir als reiches Land ist uns das nicht.
Da sind wir ja wirklich bei einem Kernproblem der EU, dass die gesamten Mitgliedstaaten das EU-Recht brechen. Und die EU versucht mit dem weiterzuleben. Sie versucht weder das Recht anzupassen, noch versucht sie die Mitgliedsländer dahingehend zu beeinflussen, das bestehende Gesetz einzuhalten.
Es gibt auch keine Institution, die sowas bestrafen würde.
Naja, der EuGH vielleicht.
In der Theorie.
Naja, da sind wir wieder in der Theorie. Und man sieht, so funktioniert die EU einfach nicht. So kann sie einfach nicht funktionieren.
Was wäre Ihre Lösung dann? Weil wenn wir jetzt als Österreicher austreten aus der EU, stelle ich mir das schwierig vor, wenn wir jetzt mit China verhandeln.
Wieso?
Die Verhandlungsmacht von 500 Millionen Menschen als Wirtschaftsraum versus die Verhandlungsmacht von knapp 9 Millionen Menschen als Wirtschaftsraum.
Naja, unser Konzept ist da schon einiges anders. Erstens, wir wollen aus der EU austreten. Das heißt, wir schreiben der EU überhaupt nichts vor. Die EU soll machen, was sie will. Uns geht es um die Selbstbestimmung, Souveränität Österreichs, dass Österreich wieder aus freien, eigenen Dingen entscheiden kann, wie es weitergehen soll und wie nicht. Sie haben jetzt angesprochen, Verhandlungsmacht gegenüber China.
Beispielsweise.
Auch beispielsweise, ja. Ist zwar ein bisschen weit weg, aber nehmen wir es halt her. Wie gelingt es der Schweiz? Die Schweiz verhandelt auch mit China.
Ja, aber es gibt Wirtschaftsräume. Und würden Sie aus allen... Auch aus dem IWR austreten zum Beispiel oder nur aus der EU?
Na, mein Vorschlag wäre nur der Austritt aus der EU und der EWR als Wirtschaftsraum, glaube ich, hat ja gut funktioniert. Dort ist es ja verwirklicht, dass eben die Mitgliedsländer an einem gemeinsamen Strang ziehen, aber es wird nicht, wie soll man sagen, es ist keine politische Union, wo über alle möglichen Dinge entschieden wird, also von Lebensmitteln bis Rauchen bis weiß nicht was alles. Ja. sondern bei einem Wirtschaftsraum geht es halt um Import, Export und Zölle und Handelsvoraussetzungen, ja, damit überhaupt Import, Export stattfindet. Aber das hat überhaupt nichts mit einer politischen Union zu tun, die wirklich bis in die tiefste Lebensbereiche eingreifen möchte. Das ist ein ganz anderes politisches Konzept und die EU sagt ja von sich aus, sie will eine ever closer Union sein. Das heißt, es wird immer enger, bis dann am Schluss überhaupt keine Freiheit mehr überbleibt.
Das Vereinten Staaten von Europa, so in die Richtung. Ihr Schreckensbild?
Naja, wie soll man sagen, sicher kann es noch schrecklicher werden als das, was wir bisher haben. Aber ich beschäftige mich halt lieber mit den Lösungen und nicht, wie es noch schrecklicher weitergehen könnte. Also in der Eskalationsstufe sind ja da keinerlei Beschränkungen gesetzt.
Keine Grenzen gesetzt.
Keine Grenzen, aber wie gesagt, wir beschäftigen uns viel lieber damit, wie kommt Österreich aus der EU raus und bekommt seine Handlungsfreiheit wieder zurück. Okay. Jetzt können wir, Österreich kann ja nicht einmal bestimmen, wie hoch das Kindergeld ist, das ins Land A, B oder C überwiesen wird. Nicht einmal das können wir bestimmen.
Dass EU-Bürger gleichwertig behandelt werden. Deswegen kann ja Österreich nicht sagen, die Kinder in Rumänien bekommen weniger Geld als die Kinder in Deutschland.
Also erstens einmal sollte man überlegen, ob Transferzahlungen überhaupt ins Ausland getätigt werden sollen. Aus unserer Sicht einmal nicht. Also wenn, dann soll es die Familienbeihilfe für Kinder in Österreich geben und nicht für Kinder in Rumänien oder sonst irgendwo. Es sind wirklich ganz, ganz verschiedene Konzepte, die da dahinter liegen. Und für mich ist ja deshalb auch der Brexit derzeit sehr spannend, weil beim Brexit ja der EU-Austritt Großbritanniens genauso zur Diskussion steht, wie der EU-Austritt Österreichs zur Diskussion stehen kann. Und beim Thema Brexit werden ja schon sehr viele Fragen vorbehandelt und ich glaube, wenn es eine gute Lösung beim Brexit gibt, dass diese Lösung dann auch für andere Länder in der EU ein gangbarer Weg werden können.
Seit es den Brexit gibt, ist es ein einziges Wollknäuel.
Zugegeben läuft der Austrittsprozess nicht gerade rund, liegt aber auch daran,
höflich gesagt,
dass die Premierministerin eine EU-Befürworterin ist. Theresa May ist eine EU-Befürworterin und verhandelt den EU-Austritt Großbritanniens.
Das war auch nicht ihre Idee, das muss man auch dazu sagen.
Ja, dann hätte sie den Job nicht annehmen sollen. Sie versucht, Großbritannien nach wie vor in der EU zu halten. Und dieses doppelte Spiel geht jetzt nach über 2,5 Jahren irgendwann nicht mehr auf. Irgendwann erkennt man jetzt, okay, was will sie? Sie will in Wirklichkeit in der EU bleiben. Und sie verzögert, verschiebt und verschiebt. Aber ich glaube, dass der EU-Austritt Großbritanniens ein wesentlicher Meilenstein für andere Länder in Europa sein wird, an dem man sich orientieren kann. Und wenn es Großbritannien geschafft hat, warum soll das dann nicht für Österreich auch gelten?
Glauben Sie, dass die Mehrheit der Österreicherinnen und Österreicher wirklich austreten will? Weil am Zuspruch Ihrer Partei könnte man sagen, ist das nicht der Fall.
Ja, es kommt halt darauf an, welcher Diskussionsprozess vorher läuft. Wenn man sich das anschaut, wie die letzten zwei Volksbegehren abgelaufen sind, das Volksbegehren für verpflichtende Volksabstimmungen und das zur CETA-Volksabstimmung, da haben ja praktisch die ganzen Zeitungen nichts berichtet. Null und nichts berichtet. Also wenn die Zeitungen weiterhin null und nichts berichten, gut, kann ich mir schon vorstellen, dass diese Entscheidung dann vielleicht anders ausfallen wird, vielleicht auch stark pro EU ausfallen wird, aber es kommt einmal ein Diskussionsprozess in Gang. Und wenn dieser Diskussionsprozess einmal gestartet ist, das war in Großbritannien übrigens genauso, der David Cameron, damaliger Premierminister, hat ja auch dieses Referendum nur deshalb angesetzt, weil er sicher gewesen ist, dass er gewinnt. Und klar, dann im Laufe der Diskussion hat sich dann herausgestellt, dass die Mehrheit der Bevölkerung doch dagegen ist. Also man kann bei so einem Verfahren schwer sagen, was am Ende rauskommt. Genau das ist ja der Grund, warum das System, sage ich einmal, ja, ohne da irgendwem anschwärzen zu wollen, aber das System so derartig gegen eine Volksabstimmung zum EU-Austritt Österreichs eingestellt ist.
Thema Exit ist vielleicht von der FPÖ ganz einmal laut gedacht worden, aber darüber hinaus gibt es ja keinerlei ernsthafte Bewegungen in diese Richtung.
Also die FPÖ war nie für den EU-Austritt Österreichs. Die haben nur eine Volksbefragung einmal beantragt im Parlament. Und bei einer Befragung kann man ja Nein und Ja und Nein stimmen.
Unverbindlich.
Also soweit ich mich zurückerinnern kann, und das ist schon ganz schön lang, die FPÖ war wirklich nie dafür. Die hat immer herumgeeiert und vielleicht und sollte und eventuell. Aber sie waren wirklich nie für den EU-Austritt Österreichs. Und wir stellen unser Konzept dem gegenüber. Kann jeder auf unserer Webseite www.euaustrittspartei.at sich das Parteiprogramm durchlesen. Wir stellen dem ein gesamtes Konzept gegenüber und glauben, dass das auch besser ist als das, was wir bisher haben. Sonst würden wir ja auch nicht antreten.
Gut, dann würde ich jetzt gerne mal die erste große Frage in diesem Gespräch stellen, die alle meine Gäste bekommen. Und zwar, Sie können Europa von Grund auf neu denken. Wenn die EU nicht der richtige Weg ist aktuell, wie denken wir Europa neu?
Für mich wäre ein neu gedachtes Europa ein Europa, wo die einzelnen Länder selbst entscheiden können, wo sie frei und selbst entscheiden können. Und das geht logischerweise nicht mit der EU.
Was heißt
Selbstbestimmung? Nach dem Vorbild der Schweiz. Die Schweiz zeigt uns ja vor, wie es geht. Die Schweiz ist nach wie vor ein freies, neutrales Land. Und so, nach dem Vorbild der Schweiz, kann ich mir auch vorstellen, dass Österreich in Zukunft sehr gut bestehen wird.
Aber die Schweiz hat andere historische Voraussetzungen. Die haben Demokratie quasi gelernt über Jahrzehnte, Jahrhunderte lang. Finanziell auf einem anderen Level. Als Willensnation haben die ein anderes Selbstverständnis. Also einfach die Schweiz herzunehmen als das goldene Kind, ist mir irgendwie zu kurz gegriffen.
Ja, aber es ist in Europa so. Wenn Sie sich anschauen, was ist die beste Demokratie in Europa, an der sollten wir uns ein Beispiel nehmen. Ist halt zufälligerweise die Schweiz.
Okay, und was hat die Schweizer Demokratie für Nachteile?
Jedenfalls sind die Nachteile sehr viel geringer als die Nachteile, die wir in unserer Demokratie haben. Nachteile wird es überall auch geben. Demokratie hat nicht nur Vorteile, aber sie haben einen ganz entscheidenden Vorteil, und der ist, dass sie neben den Wahlen auch Volksabstimmungen zulassen, und die sind rechtsverbindlich. Das heißt, die Schweiz lebt das System, dass das Volk das letzte Wort hat. Und das ist wirklich ein eminenter Vorteil gegenüber allen anderen Ländern in Europa. Wir sehen die Demokratie nach dem Vorbild der Schweiz da braucht man nichts neu erfinden. Die Demokratie in der Schweiz zeigt alles, wie wir es haben. Deshalb ist es ja auch so, dass wir das, was wir fordern, das sind keine illusorischen Wunschträume, sondern das ist handfeste Politik, funktioniert in der Schweiz. Mittlerweile, glaube ich, seit 130 Jahren, entwickelt sich auch immer weiter fort. Und das ist eben das System der vierteljährlichen Volksabstimmungen. Muss zum Beginn ja nicht gleich vierteljährlich sein. Ich wäre schon froh, wenn wir jährliche Volksabstimmungen hätten. Und genau genommen wäre ich ja froh, wenn wir überhaupt in Österreich einmal eine Volksabstimmung hätten, die vom Volk aus eingeleitet werden würde.
Werden kann.
Österreich hat in der Zweiten Republik noch keine einzige Volksabstimmung, die vom Volk eingeleitet wurde. Es hat zwei Volksabstimmungen gegeben. Das eine war zum Atomkraftwerk Zwentendorf. Mhm. Das ist mehr oder weniger aufgrund der Gnade vom alten Bundeskanzler Bruno Kreisky durchgeführt worden. Und das zweite ist aus verfassungsrechtlichen Gründen zum EU-Beitritt durchgeführt worden. Aber das heißt nichts anderes, das österreichische Volk hat noch keine einzige Volksabstimmung selbst einleiten können, und das, obwohl es jetzt 44 Volksbegehren in der Zweiten Republik gegeben hat. Da sieht man ja, das Demokratiedefizit in Österreich ist wirklich riesig groß.
Und da kann man wenig widersprechen, ja, das stimmt. Aber trotzdem,
Wozu machen wir Volksbegehren, wenn alle dann im Parlament versanden?
Das frage ich Sie als jemand, der 8 Volksbegehren gestartet hat.
Naja, wir haben ja gehofft, dass einerseits die Medien darüber berichten und dass der Zuspruch sehr viel größer wird. Aber es zeigt umso mehr auf, wie es nicht funktioniert. Ja? Es zeigt auf, man kann Volksbegehren machen in Österreich, egal wie viele das sind, ob die 880.000 Unterschriften haben. 880.000, das muss man sich mal vorstellen. 880.000 Österreicher haben beispielsweise das Don't Smoke Volksbegehren unterschrieben. Bundesregierung sagt, interessiert uns nicht. Und das zeigt das Demokratiedefizit Österreichs sehr, sehr, sehr stark auf.
Und warum machen Sie trotzdem weiter mit Volksbegehren?
Ja, was ist die Alternative? Was ist die Alternative? Und wir können nur daran glauben und hoffen, dass es einen positiven Ausweg gibt. Vielleicht, dass dann doch Medien zum Berichten anfangen. Vielleicht wird sich aber auch die Medienkultur sehr stark verlagern. Wir haben derzeit die großen Printbetriebe, sage ich einmal, die das dominieren. Und wenn die Leute draufkommen, dass das sowieso Einheitsbrei ist, was da rauskommt bei diesen ganzen Zeitungen, dann werden sie sich vielleicht ein bisschen umorganisieren. Ja? Und dann kommen sie vielleicht drauf, dass man im Internet sich besser informieren kann als über Zeitungen. Aber und da sind ja vor allem ganz wesentliche Informationen mit Zeitungen entgehen.
Aber jetzt einfach zu sagen, die Zeitungen sind böse und schreiben nicht über uns, ist auch ein bisschen einfach, oder?
Ja, ist aber gerade Faktum. Und aber zwar nicht uns, da geht es jetzt nicht um uns als Partei, es geht auch nicht um mich als Person, es geht ums Volksbegehren, es geht um zwei Volksbegehren, die soeben in Österreich stattgefunden haben. Und bis auf wenige Ausnahmen haben die Zeitungen alle miteinander nicht berichtet, kann jeder nachvollziehen. Und das ist demokratisch keine Kleinigkeit.
Das kann man so argumentieren,
ja. Das ist demokratisch wirklich eine ziemlich heiße Sache.
Sollte es eine Berichterstattungspflicht geben für Volksbegehren?
Ja, mit der Pflicht, das ist auch so eine Sache. Wir haben bei der EU-Wahl 2014 das Problem gehabt, dass die Regionalmedien Austria in ihren Regionalmedien über alle kandidierenden Parteien berichtet haben, nur über uns nicht. Nur über uns nicht, ja, aber das steht oben sogar in der Überschrift, dass es jetzt um alle kandidierenden Parteien geht. Und wir haben ein Verfahren beim österreichischen Presserat geführt. Und was war die Entscheidung vom österreichischen Presserat? Die sind nicht verpflichtet dazu. Die sind nicht verpflichtet, sie müssen nicht. Es kann niemand gezwungen werden, über eine Partei zu berichten oder nicht zu berichten. Oder es kann wirklich niemand gezwungen werden. Die haben halt nicht berichtet. Aus meiner Sicht war natürlich die Überschrift dann falsch. Und man hätte zumindest ein Anrecht auf richtige Inhalte. Aber auch das hat der österreichische Presserat mehr oder weniger übergangen. Und
es ist vielleicht journalistisch nicht sehr hochwertig.
Man muss sich mal überlegen, in einer Demokratie, wie soll Demokratie funktionieren, wenn die Medien gewisse Themen komplett blocken. Egal welches Thema das ist, das hat ja nichts damit zu tun, ob das jetzt mein Thema ist, ihr Thema ist, wem auch immer sein Thema ist. Meines Erachtens, wenn es ein Volksbegehren gibt, dann sollten die Medien auch darüber berichten. Jetzt kann man sagen, ein bisschen mehr berichten, ein bisschen weniger berichten. Jeder hat natürlich auch seine persönliche Meinung dazu, aber es sollte überhaupt einmal darüber berichtet werden. So stellt man sich das halt idealerweise vor. Wenn darüber berichtet wird, dann kann sich im Volk eine Meinung herausbilden und dann kann darüber entschieden werden, abgestimmt werden und dann nimmt der Entscheidungsfindungsprozess so seinen Lauf. Aber jetzt, bei diesen letzten Volksbegehren, einerseits das Don't Smoke Volksbegehren mit 880.000 Unterschriften, die im Parlament dann mehr oder weniger stilvoll begraben wurden, und auf der anderen Seite die anderen zwei Volksbegehren von uns, die sehr viel weniger Unterschriften bekommen haben. Das Ergebnis ist das gleiche.
Ja.
Bei beiden oder bei allen dreien wurde inhaltlich nichts dadurch bewegt. Kann man mal so zusammenfassen.
Das kann man so zusammenfassen, ja.
So, das heißt, also ich glaube, dass unsere zwei Volksbegehren eine Folgewirkung dieses Don't Smoke Volksbegehren sind. Die Österreicher haben gelernt, 42, mittlerweile 44 Volksbegehren bewirken genau gar nichts. Warum sollen sie dann überhaupt noch unterschreiben gehen? Das müssen Sie mal wem erklären. Ist nicht leicht zu beantworten, diese Frage. Wir sind jetzt natürlich auch in einer Nachdenkphase. Ja? Wir haben ja noch weitere 6 Volksbegehren laufen. Wie wir die am besten kommunizieren? Die Medien scheiden ja da großteils aus. Also die großen Medien, österreichweiten Medien, müssen wir halt schauen, wie man das...
Es gibt die sozialen Medien, mit denen kann man sehr viel Lärm machen.
Ja, naja, kommt darauf an, wer wie viel Lärm macht. Und das gerade in den sozialen Medien geht es halt von einer kleinen Gruppe zur nächsten kleinen Gruppe zur nächsten kleinen Gruppe. Sie können nicht österreichweite Kampagnen so starten, außer sie haben viel Geld. Wenn sie viel Geld haben, dann können sie das über Werbung finanzieren. Wenn sie aber das Geld nicht haben, dann müssen sie das mühsam von einem zum nächsten, vom nächsten zum übernächsten und so weiter transportieren.
Was haben Sie gelernt aus den 8 Volksbegehren?
6 sind ja noch im Laufen, 2 sind jetzt abgeschlossen.
Ganz praktisch.
Ja, ganz praktisch. Die österreichweiten Medien...
Vielleicht ohne auf die Medien zu schimpfen?
Naja, die spielen aber ganz eine wesentliche Rolle. Wenn man die Medien in der Demokratie nicht als Hauptplayer betrachtet, wird man die Demokratie überhaupt nicht verstehen können.
Okay, gut, die Medien haben
nicht... Die Medien haben einen extrem hohen Einfluss auf die Meinung der Österreicher.
Das bestreite ich gar nicht, aber ich würde gerne wissen, was haben Sie mit 2 abgeschlossenen und 6 initiierten Volksbegehren daraus gelernt, ohne den Einfluss der Medien jetzt mit zu betrachten? Was würden Sie an Tipps geben für jemanden, der morgen ein Volksbegehren starten will?
Ja, das ist jetzt wirklich die entscheidende Frage. Einerseits, wir sind noch im Nachdenken, keine Frage. Also hätte man schon den alles entscheidenden, die alles entscheidende Idee, dann wird man es ja gleich sofort hin in die Richtung verändern. Die Schlussfolgerung aus 44 versandeten Volksbegehren im österreichischen Parlament haben wir auch noch nicht. Wir können nur derzeit weitermachen wie bisher. Mhm. 2 weitere Volksbegehren haben ja die 8400 Unterstützungserklärungshürde bereits übersprungen.
Welche sind das?
Für Grenzschutz wiederherstellen und Euratom-Ausstieg. Mhm. Nur macht es jetzt für uns auch keinen Sinn, die sofort einzubringen, weil sonst geht es uns mit den nächsten 2 Volksbegehren genauso wie mit den ersten 2 Volksbegehren. Und das heißt, wir müssen in der Startphase wesentlich mehr Unterstützungserklärungen sammeln. 8400 sind viel zu wenig. Und wenn man sich das anschaut, wie das jetzt vorige Woche da so gelaufen ist, wahrscheinlich ist es notwendig, dass man über 90.000 Unterschriften sammelt, damit man dann in der Eintragungswoche zumindest über die 100.000 kommt. Also dieser Lerneffekt ist sicher eingetreten, wesentlich mehr sammeln, Unterstützungserklärungen sammeln in der Einleitungsphase. Weil man hat ja bei Volksbegehren bis zu 2 Kalenderjahre Zeit.
Und wie organisiert man sowas? Haben Sie Freiwillige? Wie finanziert oder ist es finanziert?
Naja, organisieren. Als erstes braucht man mal einen Plan. Wie soll das überhaupt funktionieren? Und vor allem der Zeitplan ist da sehr entscheidend. Wir sind ja froh, dass wir 8 eingeleitet haben und nicht alle gleichzeitig, weil somit können wir von den einen Volksbegehren lernen, die schon abgeschlossen sind und machen nicht bei allen 8 die gleichen Fehler und gleichen Fehler. Und also der Zeitplan ist einmal ziemlich entscheidend. Kann man natürlich auch diskutieren, warum wir bei den jetzigen 2 Volksbegehren diesen Zeitplan gewählt haben und nicht einen anderen. Ist wieder eine eigene Diskussion. Aber
Zeitplan? Was noch?
Zeitplan, ja. Der Zeitplan, das Jahr ist entscheidend. In welchem Jahr beantragen Sie es überhaupt? Dann, wenn es geht, möglichst früh in einem Jahr, weil es geht genau 2 Kalenderjahre, also das laufende Kalenderjahr plus das nächstfolgende Kalenderjahr.
Interessant.
Das heißt, wenn Sie im Dezember einreichen, haben Sie nur 13 Monate Zeit. Wenn Sie im Jänner einreichen, haben Sie fast 24 Monate Zeit. Das macht einen enormen Unterschied. Und man kann natürlich genauso auf aktuelle Ereignisse Bezug nehmen, wann man jetzt einreicht, also wann man welches Thema einreicht. Und wir sehen ja, wir haben mit einigen Volksbegehren zeitlich ziemliches Glück. Also beispielsweise das Volksbegehren für weniger Fluglärm und weniger Flugverkehr. Ja, jetzt
dritte Piste.
Die dritte Piste wurde soeben genehmigt. Das passt wunderbar. Und das Volksbegehren ist bereits im Laufen, kann übrigens jeder, der jetzt gerade zuhört, sofort unterschreiben gehen. Und uns ist es vollkommen unverständlich, wie eine Bundesregierung, die sich ja der Klimakatastrophe bewusst sein sollte, gleichzeitig eine dritte Piste bauen will.
Was hat Sie politisiert?
Ja, zum ganz großen Teil meine Eltern. Und ich würde sagen, als zweites dann mein Freundeskreis, damals so zwischen 16 und 20 Jahren.
Also war das nicht ein großes Ereignis?
Na, der Haupteinflussfaktor war sicher meine Eltern.
Ein schleichender Prozess?
Ja.
Na, könnte sein, dass es ein großes Ereignis gegeben hat, wo sie gesagt haben, so, jetzt muss ich was tun in diesem Land.
Na, das war sicher über meine Eltern und das hat sehr viel auch mit der Schweiz zu tun gehabt. Wir sind ja früher auch in die Schweiz auf Urlaub gefahren und so. Also ich habe ja das Leben dort auch erlebt. Also kann auch wirklich davon sprechen, wie es dort in der Wirklichkeit ist und nicht nur in der Theorie. Und na, das hat sich über einige Jahre oder viele Jahre sogar aufgebaut. Und ja, wie weit der Weg ist zum Tun, sieht man dann ja an meiner Geschichte. Also bis man dann die Möglichkeiten hat, tatsächlich selbst etwas Entscheidendes zu tun, können 10, 20 Jahre vergehen.
Und besser später als nie. Ich würde gerne zur letzten großen Frage kommen, wieder ein bisschen zurück zur EU. Stellen Sie sich vor, Sie sind Kommissionspräsident und haben den Rat und das Parlament hinter sich und Sie dürfen sich ein Gesetz wünschen. Was würden Sie denn dann beschließen?
Dass alle Gesetze, die die EU beschließt, auch tatsächlich eingehalten werden. Also ein Rechtsumsetzungsgesetz sozusagen. Weil sonst machen ja die Gesetze, die man beschließt, keinen Sinn, wenn die danach nur gebrochen werden.
Mit Strafen oder
ja,
einer neuen Institution?
Ja, sagen wir so, rein aus der Praxis glaube ich, dass ohne Strafen nicht gehen wird. Aber wie auch immer, mit Strafen oder ohne Strafen, das Erste, was in so einem Rechtssystem einmal außer Diskussion gestellt werden sollte, ist, dass Gesetze, die man beschließt, auch eingehalten werden müssen, weil sonst macht ja der Beschluss des Gesetzes keinen Sinn.
Vielen Dank an Robert Marschall für das Gespräch. Alle Links finden Sie wie immer in den Shownotes. Wer jetzt ist ein Podcast von Demokratie 21. Produziert und moderiert von Philipp Weritz. Redaktion Milo Tesseler, Nina Schnieder und Philipp Weritz. Danke fürs Zuhören. Neue Gäste und Feedback gerne an die Adresse podcast@demokratie21.at. Bis zum nächsten Mal.